Hey, bevor wir loslegen, hier noch eine Sache in eigener Sache. Du hörst diesen Podcast, weil du deine Vertriebskills noch weiter ausbauen willst und vermutlich auch, weil du dir einen Vorsprung gegenüber anderen aufbauen möchtest. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, denn du kannst jetzt einfach eine Abkürzung nehmen. Im April startet wieder ein neuer Durchgang von Exzellenz im Vertrieb. Und da kannst du dich oder dein Vertriebsteam innerhalb von 12 Wochen zu mehr Umsatz, höheren Abschlussquoten und messbarem Erfolg bringen. Du bekommst die Essenz aus 33 Jahren Vertriebstraining geliefert und kannst alle 14 Tage Tarek oder seinen Trainern Fragen stellen und so deinen Erfolg fest zementieren. Alle Infos rund um Exzellenz im Vertrieb findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Einfach deine Podcast-App öffnen und da sind sie. Also Infos anschauen und einfach besser verkaufen. Jetzt aber rein in die Folge. Tarek, die Bühne gehört dir.
Das Telefon, ja genau, da geht's heute drum. Zum Terminieren. Das ist ja so ein Thema, was ganz, ganz spannend ist und für alle Menschen im Vertrieb ein sehr relevantes Thema. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge der Sales Couch und das mache ich heute nicht alleine, sondern heute ist der Kim Julian Nestel wieder mit am Start und wir sprechen über das Thema Terminierung, eine weitere Rubrik, die bei uns in der Champion-Schmiede, in unserem Kurs Exzellenz im Vertrieb, einfach besser verkaufen, mit abgebildet ist. Und wir haben ja gesagt, ich übergebe bei diesen Folgen das Ruder an den Kim. Darum herzlich willkommen, Kim. Schön, dass du heute wieder am Start bist und dass wir miteinander diese Folge bestreiten werden.
Yes, ich freue mich schon und bin gespannt, was du heute wieder alles an Nuggets an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Gepäck haben wirst.
Ja, das kommt ja sehr immer drauf an, was du alles für lustige Fragen stellst. Also da bin ich schon viel mehr gespannter. Ich weiß ja, was ich weiß. Ich weiß aber noch nicht, was du mich fragen wirst.
Und das ist das Schöne, ich darf das steuern, heißt ja so schön, wer fragt, der führt. Und wir hatten ja auch bei der letzten Folge, hast du das ja schon mal angesprochen, mit dem Thema Qualifizierungsfragen als ein Bestandteil eines guten Terminierungsleitfadens. Das werden wir auf jeden Fall ansprechen. Gegen Ende der Folge, damit die Leute da schon mal Bescheid wissen, weil da passt es einfach thematisch dann auch gut rein. Und zu Beginn, Terminierung, was, also um was geht's denn da für dich konkret? Du hast ja gerade gesagt, es ist für die Vertriebler, für alle Vertriebler sehr relevantes Thema. Was ist Terminierung für dich, Tarek?
Ja, was ist für mich? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist, was für mich ist. Ich meine, meine Vertriebskarriere fing ja an im Direktvertrieb, also auf der Straße, dass ich Leute angebabbelt habe. Mhm. Und da geht es ja darum, dass du innerhalb von kürzester Zeit schaffst, Interesse zu wecken für den nächsten gemeinsamen Schritt. Okay. Und gerade beim Thema Terminieren oder auch Telefonverkauf, ich glaube, dass das Telefon nach wie vor eine der wichtigsten Tools ist, wenn es um Vertrieb geht. Also ganz egal, was du da so verkaufst, ob du im B2C unterwegs bist oder im B2B. Klar, im B2C gibt es wieder ein paar juristische Themen, die du beachten darfst, bevor du jemanden anrufst. Glaube ich, es gibt wenig Tools, die genauso effizient sind wie das Telefon, weil du erreichst sehr kostengünstig sehr viele Menschen, kannst in Dialog gehen. Und ich finde Dialog, also synchrone Kommunikation, immer viel besser als das Asynchrone, weil du kannst ja direkt auf Widerstände reagieren. Für mich ist Terminieren im Verkaufsprozess so der erste Schritt, ne, mit jemandem in Kontakt kommen und dann herauszufinden, lohnt sich ein Termin überhaupt oder nicht. Das ist vielleicht so der erste Schritt beim Terminieren. Viele denken ja, auf Teufel komm raus, ich vereinbare einen Termin. Manchmal findest du halt in einem Gespräch heraus, dass der Termin gar nicht so viel Sinn ergibt und dann solltest du es auch lassen. Hm. Und darum, das ist so meine Haltung, wenn ich da anrufe, ich rufe an, weil ich ein Angebot habe, wo ich mal den begründeten Verdacht habe, dass das für meine Zielgruppe richtig, richtig gut geeignet ist. Mit dieser Haltung. Also ich fange immer gerne mit der Haltung, mit dem Fundament an. Das ist meine Haltung. Und deswegen rufe ich an, um mal zu testen, hey, ist meine Idee die richtige? Matchen wir, passen wir zusammen? Und wenn sich das so ein wenig erhärtet, dann machen wir auf jeden Fall einen Termin und finden mal raus, wie es ganz konkret sein könnte. Das ist in der Neukundenterminierung, ist das Wichtige. Ne? Wenn du was mit Bestandskunden machst, dann hat es nochmal einen anderen Drall. Mhm. Kannst dann Kampagnentelefonie machen, auch mal was verkaufen. Oder du sagst, ich möchte mit dem bestehenden Kunden mal wieder zusammensetzen zu irgendeinem Thema. einem neuen Angebot. Also die Königsdisziplin ist für mich Neukundenterminierung. Also jemand kennt mich noch gar nicht und ich versuche einen Termin zu kriegen. Das ist so die Königsdisziplin. Wer das kann, kriegt die anderen Sachen auch sehr gut mit, weil die Prinzipien sehr ähnlich dann funktionieren. Einfach ein bisschen leichter, weil schon Vertrauen da ist, weil man schon mal zusammengearbeitet hat. Dann ist es ein bisschen leichter.
Ja, also die berühmte Kaltakquise, von der wir hier sprechen, Neukundenakquise, die Leute kennen dich noch gar nicht. Und was ich gerade schon mal sehr spannend fand, was du gesagt hast, dass die Haltung sehr entscheidend ist und dass, wenn ich merke im Telefonat, es ergibt keinen Sinn, mein Angebot hat gerade keinen Mehrwert für denjenigen oder diejenigen, mit der ich spreche, dass ich dann auch das Standing habe und so sage, dann ergibt jetzt heute oder in dem Zeitpunkt Termin keinen Sinn. Wenn wir jetzt da schon von solchen Themen sprechen, was sind aus deiner Erfahrung so die größten Fehler, was häufig falsch gemacht wird im Bereich der Terminierung?
Ich glaube, die größten Fehler, die gemacht werden oder die im Bereich Terminierung gemacht werden, ist es erst gar nicht zu machen. Mhm. Weil am Telefon, ich meine, nirgends anders, außer vielleicht Kaltakquise auf der Straße, damit habe ich angefangen, ja. Nirgends bekommst du in so einer hohen Frequenz Ablehnung wie am Telefon. Und ich glaube, da ist manchmal so die falsche Erwartungshaltung. So, ich rufe da an und alle klatschen Applaus und sagen, hey Mensch, Herr Nestle, toll, dass Sie anrufen, auf Sie habe ich gewartet. Mhm. Dem ist halt mitnichten so. Klar, gibt es das immer mal wieder, dass du zufällig jemand anrufst, der genau diesen Need gerade hat und sich freut, dass du dich meldest. Ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich, wenn du diese Erwartung hast, dass jeder Applaus klatscht, dann bist du natürlich sehr schnell enttäuscht. Darum ist so eine faire Erwartungshaltung, glaube ich, hier wichtig. Und einfach zu sagen, okay, ein Nein ist völlig normal und einfach der erste Schritt. Das nächste, was ganz oft falsch gemacht ist, wird nicht gemessen. Also die KPIs werden nicht getrackt. Also die Leute wissen gar nicht, wie ihre Kennzahlen sind. Die wissen gar nicht, wie viele Menschen muss ich sprechen, um einen Termin zu vereinbaren. Die sogenannte Terminierungsquote. Da werden mir in den Seminaren dir wahrscheinlich auch immer so Bereiche angegeben. Mhm. Ja, zwischen so und so. Und dann sage ich, ja, das ist ja ein Bereich, das ist ja keine Quote. Eine Quote ist, ich habe eine Terminierungsquote von, was weiß ich, 35,6 oder 23,8 oder 5,6%. Ja, sehr, sehr unterschiedlich. Also hier keine Daten zu erheben, finde ich sehr schade, weil dann merkst du ja auch nicht, verändert sich vielleicht was im Markt, verändert sich die Quote, mhm. weil gefühlt ist die Absage ja immer viel krasser als die Zusage.
Ja.
Ja, und wenn du eben kein Gefühl für die Statistik ist, passiert eben dieser große Fehler, du kriegst 3 Neins und hörst dann auf zu telefonieren und sagst, boah, heute ist die kosmische Strahlung irgendwie schwierig, ich gehe lieber heim, bevor ich mir meine guten Leads versaue. Und das ist natürlich ein Quatsch. Also ich empfehle den Leuten immer, bleib in deiner natürlichen Quote und gib dir statistisch überhaupt eine Chance auf Erfolg. Dann, was ich auch noch schwierig finde, ist so dieses, ja, ich mache immer so Freestyle nach Gefühl. Also A, ist das für mich eine Illusion, weil wenn wir den Leuten zuhören, das machen wir ja relativ häufig, vor allem die, die behaupten, sie machen Freestyle, die erzählen immer genau das Gleiche, die machen den gleichen Witz an der gleichen Stelle und du kannst nach dem dritten Mal mehr oder weniger mitsprechen. Und die behaupten, ja, ich mache das immer total intuitiv und aus dem Gefühl heraus. Das stimmt nicht, wir Menschen, wir haben halt Routinen, wir haben Muster. Und das zu kennen und diesen Leitfaden gegebenenfalls auch anzupassen, weil ein Leitfaden bedeutet ja nicht, das ist ja keine Vorlesung, so ein Telefonat, sondern das ist so, sind nur die Leitplanken, der rote Faden, der so Richtung Ziel dich zieht und führt. Und natürlich musst du mal nach rechts oder links abweichen, um dann auch wieder zurückzukommen. Ich erlebe halt manche, die freestylern dann irgendwo hin, haben dann ein nettes Gespräch geführt, aber am Ende heißt es halt dann leider außer Spesen nichts gewesen. Und ist ja nicht der Ziel einer Terminierung, hier irgendwo hinzukommen, sondern du möchtest ja zu einem Termin. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, dir klar zu sein, was verkaufe ich gerade. Wenn du terminierst, um den Termin zu kriegen, verkaufst du nur eine einzige Sache. Weder die Firma noch dich selbst, sondern verkaufst nur den Termin. Ich glaube, das ist manchmal auch so die falsche Zielsetzung. Die wollen dann die Firma gut rüberbringen, sich total gut rüberbringen. Es geht darum, einen Termin zu kriegen. Die Bereitschaft für den nächsten gemeinsamen Schritt. Das ist manchmal zu viel Erwartung, dass die Leute gleich Applaus klatschen zum Produkt. Reicht schon, wenn sie einen Termin mit dir vereinbaren, der verbindlich ist und auch stattfindet.
Ja, also vielen Dank. Also faire Erwartungshaltung ziehe ich jetzt raus. Es wird nicht gemessen, vor allem exakt gemessen. Was ist denn meine aktuelle Terminierungsquote? Wo stehe ich da nicht in irgendeiner Range? dann sich auch klar zu sein, was verkaufe ich, nämlich den Termin. Das ist ja dann wie so ein Zwei-Stufen-Vertrieb, dass ich erstmal den Termin verkaufe und im Termin dann die Produkte, Dienstleistungen, was auch immer in meinem Portfolio angeboten wird. Und das Thema Freestyle. Ja, das erleben wir sehr, sehr häufig. Das ist, glaube ich, eine der häufigsten Dinge, die wir hören von Teilnehmenden, dass die sagen, ja, ich mache das Freestyle, je nach wie der Kunde drauf ist. Und dann stellen wir fest, es ist doch immer wieder dasselbe. Und deswegen jetzt hier auch die Frage an dich, Tarek. Warum ist denn ein Leitfaden wichtig?
Ja, ich finde den aus mehreren Gründen wichtig, weil in so Leitfäden, wenn wir Leitfäden für unsere Kunden bauen, ja, wenn wir das gemeinsam machen oder auch erarbeiten in unseren Workshops, dann geht es ja immer darum, sich zu überlegen, was ist für die Zielgruppe aus der Perspektive der Zielgruppe relevant. Mhm. Und da bauen wir ja sehr viele Prinzipien ein, ne, wie diese Ansprache funktioniert, was ist der Aufhänger. Und da kommt es ja auch darauf an, was ich mache, weil wir reden jetzt sehr stark über das Terminieren. Es gibt ja auch den Telefonverkauf. Hast du beispielsweise saisonale Produkte, die zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr Sinn ergeben als Zusatzverkäufer an bestehende Kunden, dann ist es einfach wahnsinnig gut. Klar kannst du über WhatsApp-Status verkaufen, du kannst über Newsletter verkaufen, du kannst in deinem Shop, du kannst Werbung schalten und du kannst natürlich auch deine Kunden gezielt anrufen und schauen, was ist jetzt gerade relevant. Und dann hat es einen gewissen Aufbau, eine gewisse Storyline. Und ein Leitfaden ist deswegen wichtig, damit du auch wirklich messen kannst. Also ich arbeite gern mit Versionen. Mhm. Also wir fangen an mit dem Leitfaden Version 1.0. Mhm. Und dann machst du ein paar Telefonate. Und mit ein paar Telefonate meine ich mal mindestens, dass du mit 10 bis 20 Leuten gesprochen hast, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, an welcher Stelle hapert es. Und dann justierst du nach mit dem Leitfaden. Dann ist es die Version 1.1. Dann kannst du immer schauen, Leitfaden 1.0 hat die Quote, 1.3 hat die Quote, 1.2 war sogar ein bisschen höher. Und dann nimmst du den. Es ist wie im Online-Marketing so eine Art A-B-Testing. Mhm. Dann kannst du es weiterentwickeln. Aber dann weißt du wenigstens, was du verändert hast. Weil manchmal ist eine Veränderung auch eine Verschlimmbesserung und die Quote sinkt. Dann solltest du auf die Version davor zurückgehen. Wenn du einen völlig neuen Leitfaden machst, ist es halt der Leitfaden 2.0 und so weiter und so fort. Und darum halte ich Leitfäden als Leitplanke für sehr wichtig und auch wichtig für das Thema Best Practice teilen. Natürlich wird jeder einen Leitfaden ein bisschen anders leben. Mhm. Andere Worte verwenden, vielleicht einen kleinen anderen Drall einbauen. Rein so vom Grundtenor ist es super, auch wenn du jetzt als Vertriebsleiter, Vertriebsleiterin hier zuhörst, um zu schauen, wo steht denn mein Team? Wie arbeiten die und wie multipliziere ich Wissen? Was ist gerade erfolgreich? Was geht gerade gut? Gibt es gerade irgendeinen Trend, den ich abdecken kann? Und darum behalte ich Leitfäden für eine sehr, sehr gute Orientierungshilfe. Natürlich nicht ohne Sinn und Verstand. Was wir manchmal sehen ist, da werden dann Leitfäden von Leuten, die davor im Seminar waren, sich irgendwas zusammengeschrieben haben. Der Anfänger so einen ganzen Stapel Papier, so 4 Zentimeter hoch, mit unterschiedlichen Leitfäden und sagt, ja, such dir da mal was raus, stell dir das zusammen. Wenn du nicht weißt, welche Prinzipien wie in so einem Leitfaden funktionieren, dann kann das einfach nur schlimm werden. Dann hast du so 2 DIN A4 Seiten Vorlesung an den Kunden. Und wenn du dann fragst, wie klingt das für Sie, Herr Nestel, dann sagt der Kunde ganz ehrlich, ja, abgelesen. Also ein Leitfaden ist eben auch, den darfst du performen. Das darfst du üben. Das üben wir auch sehr intensiv mit den Leuten, dass halt auch wirklich eine Betonung stattfindet, dass es dann locker klingt. Wichtig bei einem Leitfaden, eines der wichtigsten Sachen ist, schreib dir das auf, wenn du hier zuhörst, Plauderton. So wie du es einem guten Freund, einer guten Freundin erzählen würdest. Wenn du es schaffst, den Plauderton zu terminieren, dann bist du auf jeden Fall gleich mal ein Stückchen besser.
Ja, und das ist ja gerade auch ein spannender Punkt nochmal drin, was du gesagt hast mit dem Thema auch als Vertriebsleiter, dass du dir da klar bist, was machen die Leute da, welcher Leitfaden funktioniert wie. Wir hatten es gestern zum Beispiel so was Ähnliches, gestern war ein Call von der aktuellen Champion-Schmiede-Gruppe, da ging es ums Thema Terminieren. Und dann kam das Thema auf, ja, wenn wir jetzt eine Agentur einsetzen, die für uns Termine macht, ja, wie gehen wir denn da vor? Und da haben wir genau das gleiche Thema besprochen, dass auch da sinnvoll ist, selber erstmal zu telefonieren, um auch zu schauen, was ist denn da der passende Leitfaden für meine Zielgruppe? Weil nur dann kann ich ja auch der Agentur einen guten Leitfaden mitgeben und vor allem auch verstehen, wenn die mir sagen, naja, ich habe die und die Quote, wo stehen wir da, wie kommen wir mit dem Leitfaden hin? Dann kann ich da auch gute Anweisungen geben und nachjustieren, weil sonst bin ich halt immer abhängig davon, was die mir erzählen und kann es nicht nachprüfen.
Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich sage den Leuten immer, ihr nehmt doch mal selber das Telefon in die Hand und testet das. Weil gerade bei diesem Thema Agenturen, also ob ich denen jetzt Leitfaden geben wollen würde, weiß ich gar nicht, je nachdem, was ich dafür zahle. Wäre so ein Einspruch, die sollen selber einen machen. Und gleichzeitig brauche ich natürlich auch eine Benchmark, auch eine Quote. Natürlich, wenn ich jetzt als Firmeninhaber irgendwo anrufe, das stellen wir immer wieder fest, wenn du kommunikativ einigermaßen fittest, dich damit beschäftigt hast, dann hast du manchmal so ein bisschen den Chef- oder Chefin-Bonus. Und gleichzeitig siehst du natürlich dann, wenn du, ich mache jetzt ein einfaches Beispiel, du selber hast eine Quote von, sagen wir mal, 20% Terminierungsquote. Und die Agentur liefert dir 5%. Und du zahlst dafür ein Heidengeld. Dann würde ich anfangen, kritische Fragen zu stellen. Ja, ich meine, wir haben viele Callcenter, die im Bereich 5-10% liegen. Also ich weiß noch, wir haben damals in unserem Callcenter, war die Benchmark, damit man weiterarbeiten durfte, waren einfach 20%. Da waren wir schon richtig, richtig gut als Mindestquote. Ja, die Quoten lagen in Summe höher. Und gleichzeitig finde ich so ab 20% Terminierungsquote kann man sagen, jemand beherrscht das Telefon in einem sehr professionellen Level. Ja, wenn du die ganze Zeit 95% Terminierungsquote hast, dann musst du mal schauen, challengest du dich genug? Hm. Also ich bin immer skeptisch, wenn die Quoten zu hoch sind, dann sage ich immer, okay, dann ist es zu einfach, dann challenge dich mehr, dann liegt noch mehr Wachstum drin.
Was ich jetzt hier auch ganz oft und du sicherlich auch ganz oft höre, ist ja, wenn wir jetzt beim Leitfaden sind, ja, das eine ist, um eben auch gut weiterzugeben zu können, um eine Benchmark zu haben, das Quotentracking, dass Leute dann ganz häufig sagen, naja, wenn ich jetzt hier so einen Leitfaden habe und nach dem telefoniere, bin ich ja nicht mehr authentisch.
Oh ja.
Und was sagst du denn dazu? Authentizität versus Leitfaden?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich versus sagen würde. Vielleicht auch sowohl als auch. Weil natürlich ist es gut, und es wird immer missverstanden, natürlich ist es gut, wenn du authentisch bist. Und gleichzeitig wieder faire Erwartungshaltung an dich selber. Du machst was zum allerersten Mal. Ich höre das ja auch von Quereinsteigern oder von Leuten, die diesen Leitfaden noch nie ausprobiert haben. Die sagen, ja, das klingt ja noch gar nicht nach mir. Ich bin ja da gar nicht authentisch. Dann denke ich, wie auch? Du machst es zum allerersten Mal. Und die meisten Dinge, die wir das allererste Mal machen, fühlen sich A, ein bisschen hakelig an und sind vielleicht noch nicht ganz authentisch. Sie fühlen sich auch noch für uns total fremd an. Für das Gegenüber ist immer die Frage, erkennt mein Gegenüber das oder nicht? Weil der kennt mich ja nicht, der kennt nicht meine normale Baseline. Wie will denn der beurteilen, ist es authentisch oder nicht? Natürlich merken wir, wenn jemand sich nicht wohlfühlt in seiner Haut und etwas tut, bei dem er sich nicht wohlfühlt. Dann spüre ich das. Ich glaube, das ist das, was die Menschen meinen. Und gleichzeitig frage ich mich immer, was ist das Ziel der Nummer? Weil was bringt es mir, wenn irgendwann mal am Ende der Tage auf meinem Grabstein stand oder steht, er war immer er selbst, er war sehr authentisch, aber es war halt leider nie geil. Ja, und das ist doch schade, weil authentisch sein finde ich erstmal gut. Wenn authentisch sein dafür verwendet wird, als Schutz der eigenen Komfortzone, also sich nicht weiterentwickeln zu müssen, und einfach zu sagen, ja, das ist irgendwie neu, das ist anders, da bin ich nicht authentisch, will ich nicht machen, dann finde ich das total schade und eine Beschränkung. Und da gehe ich dann auch in Seminaren schon deutlich ran und sage, naja, wenn dein authentisch schlecht ist, dann hat es ja halt auch nichts gebracht. Also was ist, wenn dein authentisch Stand heute nicht gut genug für einen Erfolg ist? Dann hast du ja das Privileg, als Mensch dich weiterentwickeln zu dürfen. Das ist doch großartig. Und ein Leitfaden, ich meine, wir beide sind auch im Coaching unterwegs. Mit einem Leitfaden veränderst du halt auch keine Persönlichkeit, sonst würden wir es im Coaching ganz einfach haben. Die Persönlichkeit, du möchtest gerne so ein bisschen offener sein. Warte, ich schreibe dir einen Leitfaden, sag den 3-mal täglich auf, dann wird das schon. So einfach geht's halt nicht. Das heißt, nicht der Leitfaden prägt deine Persönlichkeit, sondern du mit deiner Persönlichkeit prägst diesen Leitfaden. Ja. Wenn man ganz ehrlich, wenn jemand den Leitfaden, selbst wenn er 1:1 von uns den Vorschlag übernimmt und 100 oder 200 Mal gesagt hat, dann klingt der total nach Kim, Egon, Peter, Katja, Petra. Er wird dann automatisch authentisch, weil du füllst den Leitfaden allein durch die Art, wie du sprichst, mit deiner Persönlichkeit aus. Und ich glaube, dieses Vorurteil muss man abbauen, gleich am Anfang von einem Seminar, weil die Menschen sonst so krasse Hemmungen haben. Weil sie sagen, ja, das ist ja komisch. Weil klar, es fühlt sich ja auch komisch an. Das ist wie wenn du ein Musikinstrument das erste Mal machst oder irgendwas das allererste Mal ausprobierst in deinem Leben, dann fühlt es sich ja immer erstmal ein bisschen komisch an.
Ja.
Und darum sage ich ja, authentisch, es darf authentisch werden, es darf sich dahin entwickeln. Es muss es nicht im ersten Moment sein. Ist für mich auch wieder so eine Art Überforderung.
Ja, und da sind wir auch wieder so beim Thema Haltung, weil sonst wehre ich mich ja vielleicht auch viel zu schnell, sage, das bin ja noch gar nicht ich, ich muss wieder anders machen. Und dann, das erleben wir auch häufig, dass dann Leitfäden viel zu schnell verändert werden, ohne denen auch mal eine Chance zu geben, dass die zu deinem werden und dann auch die Erfolge einzufahren. Deswegen ja die Empfehlung, auch mindestens 10, wir sagen oft sogar eher 20, 30 Mal mit dem Leitfaden zu telefonieren, um auch eine statistisch relevante Aussage zu treffen. Wo entwickelt sich da meine Quote hin?
Ja, weil du rufst die ersten 2, 3 Leute an, die vielleicht null Bock auf gar nichts gerade haben, dann kriegst du eine Schelle.
Ja.
Und dann denkst du, oh, der Leitfaden ist schuld. Und wenn du da mal ganz ehrlich bist, wir kriegen ja manchmal auch so Mitschnitte, in die wir reinhören dürfen oder dürfen auch zuhören.
Ja.
Und dann merke ich immer so, ja gut, okay, der hat jetzt, ich habe gesagt, ja, grüße Sie, Abulela hier, Tarek Abulela von der Abulela GmbH. Und dann legt einer schon auf.
Hm.
Dann kannst du nicht so ganz an meinem Leitfaden gelegen haben. Also je nachdem, wie ich betont habe. Weil,
ja.
weil du sprichst ja auch von Haltung.
Ja.
Ich sage auch Stimmung und Stimme.
Hm.
Also wenn du klingst wie so ein Nachrichtensprecher kurz vorm Einschlafen. Ja, oder wie so ein Notar, der dir gerade die Gründungsunterlagen deiner Firma vorliest. Dann reißt du natürlich auch niemanden vom Hocker. Wir dürfen uns ja eins bewusst sein. Wir rufen gerade jemanden an, der hat ja diesen Anruf nicht erwartet. Und dann sage ich immer, begeisterte Menschen peitschen Worte. Also du solltest so mit Intonation reingehen und selber auch wirklich brennen und begeistert sein für das, was du machst. Weil wenn du total lame am Telefon rüberkommst, dann lockst du halt auch niemanden hinterm Ofen vor.
Ja, und das ist ja auch das Spannende, weil das kennen wir von uns selber auch. Wenn uns jemand anruft oder wenn wir mit jemandem sprechen, oftmals vergessen wir ja schon Tage später wieder, was die genauen Details des Gesprächs waren. Und was wir uns immer erinnern, ist die Emotion. Also wie haben wir uns gefühlt in dem Gespräch? Und da kommt ja ganz viel, gerade am Telefon. Wir haben nur die Stimme. Stimme, Stimmung überträgt sich da ganz stark. Und selbst wenn der Kunde dann mal sagt, warum auch immer, gerade passt nicht oder Zeitpunkt ungünstig, wenn du dann im halben Jahr wieder anrufst, dann erinnert er sich an dich in einer guten Stimmung und ist dann auch viel bereiter, mit dir mal weiter zu sprechen, die nächsten Schritte einzuleiten. Und das sind wir ja schon bei einem ganz wichtigen Thema, Prinzipien. Prinzipien eines Leitfadens. Und das zahlt ja auch wieder darauf ein, wir gehen ja nicht nur hin und sagen, guck mal, hier habt ihr einen Leitfaden, mach den mal, perform den mal, mach ihn zu deinem. Weil ich glaube, so würde es nicht wirklich funktionieren, sondern bei uns in den Seminaren und ja vor allem auch in der Champions-Schmiede geht es auch darum, den Leuten die psychologischen Hintergründe, die Prinzipien, die dahinter stecken, warum bauen wir den Leitfaden so und so auf, mitzugeben. Weil wenn die die verstanden haben, dann ist es auch viel leichter, den Leitfaden auf dich, auf deine Persönlichkeit umzumünzen. Und du hast ja schon angefangen, ein Prinzip sind zum Beispiel diese Qualifizierungsfragen. Magst du uns da nochmal mit reinnehmen? Was sind denn so wichtige Prinzipien eines Leitfadens, Tarek?
Gerne. Ich meine, wir haben ja schon angefangen, ne? Diese Eröffnung.
Ja.
Also Begeisterung, fröhlich kriegen. Ja, ich kann ja sagen, ja, schönen guten Tag, Herr Nestel, Abulela hier, Tarek Abulela von der Champions League. Also wirklich so, boah, die Schwere der Welt lastet gerade auf mich. Ja, ich rufe an, das Leiden Christi und meldet sich gerade persönlich. Das ist schwierig. Also fröhlich klingen. Ja, also grüße, Herr Nestel, Abulela hier, Tarek Abulela. Also, dass du wirklich Spaß hast, ne? Ein bisschen Druck auf die Stimme und rüberkommen. Du solltest natürlich auch nicht so klingen, als ob du gerade 50 Red Bull getrunken hast. Die gibt's auch. Das war eine Zeit lang so ein Trend, da hast du diese Sprachnachrichten auf Instagram gekriegt. Da habe ich aber gedacht, krass. So hört sich Drogenmissbrauch an. Also, das war immer wild. Dann, ne, auch die Haltung, mit der ich zum Hörer greife. So nach dem Motto, ich habe ein total spannendes Angebot für dich. Lass uns mal herausfinden, ob wir miteinander ein Tänzchen wagen wollen. Das muss so die Haltung dahinter sein. Das nächste ist, so deinen Nutzen zu beschreiben und hier auch mit so einer gemeinsamen Wirklichkeit einsteigen.
Mhm.
Jetzt sagen wir mal, gemeinsame Wirklichkeit, was soll das sein? Das ist eine Wirklichkeit, die wir beide teilen. Also wenn ich dich anrufe und sage, ja, Herr Nestle, wir kennen uns noch nicht oder wir arbeiten noch gar nicht zusammen oder wir hatten uns auf der Messe gesehen. Also irgendwo anknüpfen, wo beide zu Ja sagen können. Und es reicht, Ja zu denken.
Mhm.
Und dann arbeiten wir immer so mit intern, extern, also einen Filter. Wir sprechen die Leute immer extern an, um einfach diese Nummer zu vermeiden. Ja, sie wollen doch sicher auch einen, was weiß ich, einen tollen Bohrhammer, der total leistungsstark ist, oder? Also dieses verzweifelte Suggestivfragenstellerei. Sondern, ich sage, ja, jetzt weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, viele Leute Ihrer Branche, und dann erzähle ich irgendwas, was denen zutrifft und sage, wie ist denn das bei Ihnen? Ja, oder so ein Satz, der sehr, sehr gut funktioniert aus unserer Erfahrung ist, ja, du möchtest einen Kunden für XY begeistern, möglicherweise, Herr Nestle, machen Sie das genauso wie viele andere auch, Sie lassen sich nur von Dingen begeistern, die ihnen auch wirklich was bringen. Wie gehen Sie denn davor? Und dann kommt meistens eine Rückfrage oder wie auch immer. Und dann sind wir schon im nächsten dass ich dann relativ schnell in die Terminvereinbarung gebe. Jetzt, damit Sie dazu ein besseres Bild machen können, wie das konkret für Sie aussieht und welche Vorteile Sie und Ihre Firma hier erzielen können. Schlage ich vor, das muss man zusammensetzen. Ab wie viel Uhr empfangen Sie immer Besuch? Ne? In die Terminvereinbarung reingehen. Mhm. Und dann, ganz wichtig, damit der Termin auch wirklich stattfindet und auch für dich zur Vorbereitung, sind die sogenannten, und jetzt kommt's, Qualifizierungsfragen. Mhm. Und da hat sich so eine Formulierung sehr bewährt: damit ich mich gut auf den Termin vorbereiten kann, Herr Nessel, darf ich noch ein paar Fragen stellen. Und dann musst du Dinge fragen, die relevant sind. Also wir würden zum Beispiel fragen, wie viele Vertriebsmitarbeitende haben Sie denn? Wie lange haben Sie denn schon diese Herausforderung? Was haben Sie denn bereits getan, um diese Herausforderung zu lösen? Und dann stelle ich hier ein paar Qualifizierungsfragen. Wenn du einen Fuhrpark von jemand versichern möchtest, dann wäre es natürlich wichtig zu wissen, wie viele Fahrzeuge haben Sie denn? Wie viele Fahrzeuge über 3,5 Tonnen? Weil da gibt es manchmal versicherungstechnisch Unterschiede, haben Sie denn? Also solche Fragen stellen. Und dann vielleicht am Ende noch, gibt es denn sonst noch was, was für Sie relevant ist, wenn wir schon zusammensetzen? Ich empfehle, so 3 bis 5 Fragen zu stellen. Mhm. Mehr muss nicht sein, weil dafür gibt es auch noch eine Bedarfsermittlung. Aber dann weißt du wenigstens grob, um was es geht. Und vielleicht auch zu klären, habe ich die richtigen Personen dabei? Also eine Frage, die mir damals sehr geholfen hat, weil ich habe sehr viele Gespräche geführt mit sehr vielen Leuten, die nichts entscheiden konnten. Und ich weiß, ich war damals rein auf Provision bezahlt. Ja. Das heißt auch nichts mit Fahrtspesen oder sonst was. Das war eine sehr teure Nummer. Da hatte ich immer so eine Frage gestellt. Herr Nessel, jetzt mal angenommen, das, was Sie da von mir sehen und hören, begeistert Sie total. Wie geht's denn dann weiter? Mhm. Da war so, ja, da müsste ich mit meinem Chef oder mit meiner Chefin sprechen. Und dann habe ich auf jeden Fall immer, zumindest habe ich es versucht, dass hier Chef oder Chefin mit dazu kam in dem Termin.
Ja.
Ich könnte natürlich auch sowas fragen wie, ja, Herr Nessel, können Sie das denn überhaupt alleine entscheiden? Das ist natürlich eine mega uncharmante Frage. Und darum habe ich eher eine Prozessfrage gestellt. Wie geht es denn dann weiter? Um dann so den Entscheidungsmechanismus in der Firma besser kennenzulernen. Und diese Qualifizierungsfragen, die sind wirklich Gold wert. Also wir haben das ja schon total oft, also das haben wir ja schon so oft mit unseren Kunden gemacht, das haben wir schon selber herausgefunden. Mit diesen Qualifizierungsfragen sinkt die No-Show-Quote, dass Termine kurzfristig abgesagt werden, du vor verschlossener Tür stehst oder, alle, die im Außendienst sind, kennen diese Nummer oder du sitzt in deinem Online-Meeting relativ einsam. Um das zu vermeiden, sind die Qualifizierungsfragen super, was ja auch nachvollziehbar ist, weil die Leute wissen, hey, es geht um mich, da interessiert sich jemand wirklich.
Wow, also das ist immer bei dir spannend, da kommt vor allem der Eifer durch. Ne? Wenn ich dich frage, nenn mal die Prinzipien, dann kommt da zack, zack, gleich Beispiele dazu und so weiter und so fort. Deswegen darf ich jetzt hier auch etwas auf die Bremse treten. Das ist so mein Job, weil genau da sind wir jetzt bei der Champion Schmiede. Das sind ja dann die Inhalte, wo wir mit den Teilnehmenden uns auch zusammensetzen, zu schauen, wie können sie jetzt die Prinzipien auf ihre Branche, auf ihr Produkt, auf ihre Dienstleistung übertragen, kriegen dann Feedback von uns zu ihren Leitfäden, damit sie nachher einen Leitfaden haben, der wirklich funktioniert und der dann auch die Ergebnisse produziert, die wir uns wünschen. Und Tarek, wenn da jetzt jemand dabei ist bei den Zuhörern und Zuhörern und sagt, ja, das wäre für mich auch mal spannend, wie kann ich denn meinen Leitfaden oder überhaupt meinen Leitfaden erstellen? Wie können jetzt die Leute sagen, ja, ich habe da Bock mehr in die Champion-Schmiede einzusteigen, was sollen die denn tun?
Ja, die können sich einfach bei uns melden, auf Instagram gehen, in mein Profil, da gibt es dann Exzellenz im Vertrieb, können auf die Landingpage gehen. Und ich meine, unsere Firma Abolela GmbH, wir sind ja eine richtige Firma, also bei uns kann man anrufen, kann man sich informieren. Also wirklich einfach auch mal Kontakt aufnehmen. Und ich möchte ja auch eine so eine Sorge, weil manche Leute sagen, ja, wenn ich mich da melde, muss ich dann auch gleich was kaufen. Natürlich sind wir alle Salespeople und diese Company hier ist total sales-driven. Natürlich wollen wir was verkaufen, wenn es Sinn ergibt. Und du führst ja selber genug Vorgespräche und manchmal merkt man einfach, es ist zu früh, ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Und wenn es der richtige Zeitpunkt ist, dann sagen wir schon, was der richtige Zeitpunkt ist und empfehlen es dann auch oder wir empfehlen eben was anderes. Also wirklich einfach mal nur Kontakt aufnehmen und das für sich prüfen. Weil die Arbeit am Telefon, na, da sind wir auch bei dem nächsten Thema, da lohnt sich auch eine Podcast-Folge, bestimmt Umgang mit Widerstand,
ja,
ist ja so die nächste Nummer, mit der man sich beschäftigen darf. Und ich glaube, einfach auch mal selber zum Hörer greifen, ist eine gute Übung, einfach mal anrufen und sich informieren lassen. Und dann wird einer von uns, entweder du, der David oder der Peter oder auch ich, mit den Leuten sprechen und mal herausfinden, was da das Richtige ist. Wo steht denn jemand? Passt's oder passt's nicht?
Also in diesem Sinne, melde dich einfach bei uns. Wir freuen uns, mit dir dann zu sprechen, von dir zu lesen, wie auch immer. Vielleicht sogar mal direkt ein Online-Meeting zu machen. Dann haben wir auch gleich ein Bild dazu. Und ich ende mal mit deinen Worten, Tarek. Wir sind raus.
In dem Sinne wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Tag.
Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast, und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass mir eine 5-Sterne-Bewertung da, hinterlass einen Kommentar und vor allem abonniert diesen Kanal, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und wenn du jetzt das Gefühl haben solltest, dass du jemanden kennst, der diesen Content auch unbedingt erfahren sollte, dann teil den mit ihm, weil Sharing is Caring, und in diesem Sinne viel Erfolg beim Umsetzen.